danke. So, kommt man auch ins Rampenlicht. Ja. Ehre dem Lamm. Preis den Herrn, kann ich nur sagen. Wir sind im Predigtext im Lukas im 23. Kapitel, Vers 26. Und ja, ich werde dann ein bisschen später das lesen. Simon von Cyrene, so beginnt nämlich der Text, hat sich sicher den Nachhauseweg nicht so vorgestellt, wie er dann wirklich verlaufen ist. Er war ja ein braver Landarbeiter, war schon früh so aufgestanden und war am Feld draußen und war am Heimweg. Vielleicht waren seine Gedanken dabei, wie wird die Ernte werden, wird es eine Dürre geben, gibt es eine Invasion von Schädlingen vielleicht oder werden Diebe mein Feld heimsuchen und so weiter. Sicher war er verschwitzt und geht Richtung Jerusalem und dann sieht er da diesen Volksauflauf, Soldaten treiben drei verurteilte Richtung Hinrichtungsstätte, Vollstreckungsstelle. Einen davon haben sie ganz besonders zugerichtet, ja, zerschunden, die Kleidung voller Blut, der Bart ausgerissen, das Gesicht verschmiert, das Haar mit Blut verklebt. Die Soldaten waren der Meinung, dass es besser ist, wenn ein anderer das Kreuz bis zur Hinrichtungsstelle trägt, weil möglicherweise der Kandidat aufgrund der vorhergehenden Schmähungen, Auspeitschung, Demütigung vielleicht vorzeitig in Ohnmacht fällt. Und das würde dann die Wirkung verfehlen. Und so gleitet ihr suchender Blick, der von den Soldaten, durch die Menge und bleibt am Simon von Cyrene hängen. 100 andere Männer waren vielleicht ja schaulustige Touristen, solche, die gar nicht erwarten haben können, dass Jesus stirbt, die Jünger von Ferne. Aber genau in Simon trifft Simon von Cyrene. Soldaten haben einen Blick dafür, wer fähig ist, das Kreuz zu tragen. Sie haben sich da keinen Büromenschen ausgesucht, sondern einen Landarbeiter. Vielleicht hat man auch die Muskeln gesehen. Was wird durch den Simon gegangen sein? Wäre da ausgewichen? Wäre da später heimgegangen? Wäre früher heimgegangen? Wäre und so weiter. Aber nein, genau ihn erwischt es. Widerstand ist sinnlos. Soldaten der römischen Armee haben die Gewohnheit, ihre Stärke und Macht zu demonstrieren. Widerspruch wird nicht toleriert, ist äußerst gefährlich. Ja, und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen, Simon von Cyrene, der vom Felde kam und legten das Kreuz auf ihn, dass es Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber nach ein großer Haufe Volks und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich zu ihnen um und sprach, ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in welcher man sagen wird, selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn so man das tut am grünen Holz, was will am dürren werden. Simon von Cyrene, für wen soll das eigentlich abschleppen da? Wer ist der? Was sagt der? Wie reagiert der? Wie schaut der aus? Wie benimmt er sich? Er macht es nicht freiwillig, er ist gezwungen. Er trägt nicht freiwillig das Kreuz Jesu. Er trägt es nicht aus Erbarmen vielleicht. Er hat es ja nicht angeboten, er ist gezwungen worden. Aber Gottes Absichten mit Simon sind bessere, als wir es vielleicht jemals ausdenken hat können. In Markus 15, 21 lesen wir, dass Simon von Cyrene der Vater von Rufus und Alexander ist. Und wenn das stimmt, was Kirchenväter sagen, in Römer 16, Vers 13, wir haben bei uns gerade den Römerbrief durchgenommen und Paulus hat da eine ganz lange Liste, über 20 Leute, die er da grüßt. Und unter anderem grüßt er im Vers 13, grüßet Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter war. Da kommt dieser Rufus, wann das der ist, und viele sagen, er ist es, kommt da wieder vor. 20 Jahre später, sein Sohn in Rom, gläubig, ein Auserwählter. Und die Mutter, also seine Frau von Simon von Cyrene, ist für Paulus eine richtige Ersatzmama geworden. Und er ist von Herzen dankbar für das, was sie gemacht hat. Gottes Absichten mit Simon sind besser. Was wird der Simon zu Hause erzählt haben, nachdem er heimgekommen ist, nachdem er entlassen worden ist? Mir würde ja nicht wundern, wann die Soldaten ihn noch gezwungen hätten, es steht nicht da, bei der Kreuzigung auch noch mitzuarbeiten. Denn die Arbeit haben die Soldaten nicht so sehr geliebt. Ja. Aber was hat er zu Hause erzählt? Welchen Eindruck hat er mitgenommen? Es muss ein ganz tiefer gewesen sein von Jesus. Er war dabei, wie er den Frauen dann geantwortet hat, diesen weinenden Frauen. Wir haben gelesen, viel Menschen sind da nachgelaufen, Frauen, Haufe Volks, ist immer so, wenn etwas los ist, wenn es was zum Berichten gibt hinterher, wenn eine Sensation ist, die Hand legen die wenigsten an, selbst Simon ist gezwungen worden. Aber da waren auch welche dabei, Töchter von Jerusalem werden sie genannt, das sind nicht die Frauen, die von Galiläa mit Jesus schon die ganze Zeit mitgegangen sind und ihm gedient haben, die da ja, über Jesus weinen und klagen, Klageweiber. Vielleicht war es ihr Job, vielleicht war es ein kleiner Nebenverdienst in der Zeit, wann einer des Todes schuldig war und hingerichtet worden ist. Man hat ja auch bei Toten geklagt, wir lesen das an anderen Stellen. Aber das waren nicht diese Frauen, die das aus Liebe getan haben oder getan haben, weil sie Jüngerinnen von Jesus waren. Töchter von Jerusalem. Und Jesus verbietet ihnen oder sagt, weint nicht über mich. Ich gehe zwar den schwersten Weg meines Lebens. Ich bin im Endspurt. Ja. Aber ich gehe dem größten Sieg entgegen. Ich gehe dem Punkt entgegen, wo ich dann Frucht ernten darf. Wo ich ermöglicht, dass Menschen ins Paradies kommen. Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Jesus weiß etwas, was sie nicht ahnen. 37 Jahre später oder 36 Jahre kommt die ganz große Schmach über Jerusalem. Jerusalem wird erobert, wird eingenommen, wird dem Boden gleichgemacht. Mütter wehklagen, erleben Schmerzen, Nöte, sehen Kinder verhungern, Söhne sterben, Männer hingerichtet, verbrannt. Ja, Jesus weiß, was auf sie zukommt. Weint über euch selbst und über eure Kinder. Weint, weint über euch selbst. Warum? Letzten Sonntag hat der Lukas Strasser uns auch jemand vorgestellt, der geweint hat über Jerusalem. Jesus hat über Jerusalem geweint. Nicht über die Stadt, nicht weil er die Vernichtung schon gesehen hat von den schönen Gebäuden, sondern über die Menschen, die verstockt waren, die sie verhärtet haben, die sie nicht geöffnet haben, die am längst liegen haben lassen. Er hat nicht über sich selber geweint, weil er nicht gut ankommt oder sonst was. Nein, er hat geweint über das, über die Verlorenheit dieser Männer, Frauen, dieser Bevölkerung. Und so sagt er es diesen Frauen da jetzt, er weint über euch und über eure Kinder. Kurz vorher hat nur ein anderer geweint. Der hat nicht über Jerusalem geweint, der hat bitterlich über sich selber geweint. Und das waren gute Tränen, es waren Tränen der Buße, es waren Tränen der Reue, der Umkehr, der Einsicht über sich selber, über sein Versagen. Es hat ihm die Tür geöffnet zum Herrn. Da weinen die Frauen und sie sollten über sich selber weinen. Weinen über ihre Verstocktheit, weinen, dass sie zur Umkehr kommen, weinen, dass sie den Herrn finden. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in welcher man sagen wird, selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben. Es würden aber auch noch hingeführt andere zwei Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten, einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Auch die Obersten spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber auch über ihm die Überschrift, dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach, fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Diese aber hat nichts Unrechtes getan und er sprach, Jesus. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde. Und es war eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was das geschah, schlugen sie an ihre Brust und kehrten wieder um. Standen aber alle seine Bekannten von ferne und die Frauen, die ihm aus Galiläa waren, nachgefolgt, und sahen das alles. Simon hat miterlebt, wie Jesus mit den Frauen gesprochen hat, wie er sie quasi eingeladen hat, nur mal umzukehren, über sich zu weinen, in sich zu gehen. Weinet nicht über mich. Petrus, Kreuzigung. Da sind jetzt die zwei Hingeführten mit Jesus hingeführt. Wir lesen nicht, dass denen auch das Kreuz getragen worden ist. Vermutlich waren sie nicht so vom Spott betroffen, von der Willkür der Soldaten, wie Jesus es vorher war. Und es waren echt Schuldige. Es war kein Justiziertum. Das wussten sie selber, trotz aller Verrohung. Sie machten nicht die Eltern verantwortlich, nicht die Umwelt, nicht frühkindliche Erfahrungen vielleicht. Wir verdienen gerechte Strafe, so sagt der eine. Anfangs, lesen wir im anderen Evangelium, haben beide den Herrn verspottet. Ja. Matthäus 27, 44. Sie haben ja gute Vorbeter gehabt. Die Obersten zu Füßen des Kreuzes, die haben ja Jesus verlocht und verhöhnt und haben dabei unter anderem gehört, dass er der Christus ist. Von sich behauptet. Haben gehört, dass er Gutes getan hat. War unfreiwilliges Zeugnis. Ja. Haben gehört, dass er der König der Juden sei. Christus, der Gesalbte. Ja, Und dann haben sie nur gehört, wie Jesus für die Soldaten, die ihn gekreuzigt haben, gebetet hat, statt geflucht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Soldaten waren darauf getrillt, Befehle auszuführen, ohne nachzudenken, zu gehorchen, keine Fragen zu stellen, nach dem Motto, das Denken sollst du den Pferden überlassen, die haben einen größeren Kopf. Barmherzigkeit war da nicht zu erwarten. Die schlagen die Nägel ein, ohne mit der Wimper zu zucken. Die richten das Kreuz auf und lassen es ins Loch fallen. Wie beim Maibaumsetzen bei uns. Ja. Dabei reißt es beinahe die Gelenke auseinander. Das heißt auch im Psalm 22, konnte alle meine Gebeine, meine Knochen zählen. Das ist dieser schreckliche Riss. Und Jesus betet für sie. Was für eine Liebe. Er betet zum Vater für die, die ihn da berufsmäßig kreuzigen. Wer ist da der Größere? Der Gekreuzigte oder die ihn kreuzigen? Es ist Jesus, der König. Jesus lässt sie nicht beirren. Er lässt sie nicht beirren. Er hat nur Augen der Liebe für seine Mutter, lesen wir ein anderes Evangelium, für den Johannes, für die Soldaten und für die Mitgekreuzigten. So anders ist er. So anders ist Jesus. Er lässt sich nicht beirren, das Opfer für stellvertretende Opfer, für uns Sünder zu bringen. Und das ist dem einen, das ganze Geschehen, dem einen Tschecher ins Herz gegangen und bewusst worden. Wir sind schuldig. Und mit dem Tod ist nicht alles aus. Das dämmert dem da. Er sagt, fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Er weiß, in 3 Stunden wird er abtreten. In 3 Stunden wird er sein Leben spätestens aushauchen. Und dann wird er vor Gott stehen. Dann wird er sich vor Gott verantworten müssen. Und das treibt in ihm Angst hoch. Sorge. Und das führt ihn zur Buße. Aber da ist einer, der betet für die Soldaten. Es ist Jesus. Und so wendet er sich an dem Jesus. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Christus Jesus heißt gesalbter Retter, Heilbringer, Hilfe, Heiland, Erlöser. Quasi im letzten Augenblick fast wird dieser eine Schächer weggerissen in den Pforten der Hölle. Er wird gerettet. Vielleicht, oder? Ist dieser Schächer die erste Frucht des Opfers Jesu? Könnte sein. 3 Stunden später. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Wunderbar. Das ist so eine wunderbare Stelle. Ja, dass wir das miterleben dürfen, mitlesen dürfen, mitsehen dürfen, wie jemand, der umkehrt, der sein Leben Jesus überantwortet, seine ganze Zukunft, der bei Jesus Vergebung sucht, wie der das Wort zugesprochen kriegt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das lässt uns auch getrost vor einem offenen Grab stehen, wenn ein Bruder oder eine Schwester zu Grabe getragen wird, dass die Person direkt zum Herrn geht, nicht in einen Seelenschlaf eintritt, sondern heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Gilt für deinen Tschecher. Und es hat sich nichts geändert bis seither. Es gilt für heute. Wie dürfen wir sonst das Wort sagen? Wo ist unsere Hoffnung gegründet? Allein in Jesus. Allein in ihm. Die Bitte des Tschechers. Johannes 12, Vers 24 sagt Jesus, einmal lesen wir uns das, wer seine Bibel dabei hat. Das ist die Situation, wo Griechen, Proselyten Jesus gern nochmal sehen möchten und Philippus und Andreas gehen dann zu Jesus. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, das ist ein paar Tage vorher gewesen, dass des Menschen Sohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber er stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Nein, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Jesus war betrübt. Jesus hat gelitten. Jesus hat Blut geschwitzt. Der Weg war nicht leicht. Aber soll er einfach sagen, Vater im Himmel, nimm mich weg, es ist ein leichtes. Geschicht sofort. Nein, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Das ist der Endspurt. Ich will das zu Ende bringen. Das war mein Ziel. Johannes der Täufer hat das schon gesagt am ersten Tag meines öffentlichen Auftretens. Seht, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Johannes selber hat es nicht mehr erlebt. Er ist längst vorher hingerichtet worden. Aber genau das war Jesus und ist Jesus, das Lamm Gottes, trägt die Sünden der Welt. Da ist meine dabei, da ist deine dabei, da ist deine dabei. Wir müssen ihm es geben, wir müssen unser Leben ihm überantworten. Das habe ich tun dürfen, das haben viele tun dürfen. Preis den Herrn. Ja, und so erlebt es auch dieser Schächer. Er hat nicht mehr viel Zeit gehabt zum Nachfolgen. Er hat nicht mehr viel Zeit gehabt, sein Kreuz zu tragen. Jesus sagt ja an anderen Stelle, wer mein Jünger sein will, der trage sein Kreuz. Ja. Simon hat das Kreuz unfreiwillig von einem anderen getragen. Jesus sagt, wer Jünger sein will, muss sein Kreuz tragen. Das heißt, er muss sein Leben abgeben, Jesus überantworten, sich unter den Willen Gottes stellen, das heißt Kreuz tragen. Dort sein, wo der Meister auch ist, ja, das heißt Kreuz tragen. Bitte des Schächers. Und dann geht es eben weiter, wie wir gelesen haben. Und Jesus rief laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Vorher, das ist im Johannesevangelium, schreit Jesus nur diesen Siegesruf, es ist vollbracht. Es bin fertig. Ich habe es geschafft. Ich habe bezahlt für die Sünden der Welt. Der Weg ist frei. Der Vorhang ist zerrissen auf unerklärliche Art und Weise von oben nach unten. Dort hinein, wo kein sündiger Mensch gehen hat dürfen, außer dem hohen Priester, und der hat ein Opfer und Blut gebraucht, damit er einmal im Jahr da hinein hat dürfen in die Gegenwart Gottes. Jetzt ist der Weg frei. Jesus hat die Tür aufgemacht. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Und darum hat er zu diesem Schächer sagen können, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich kehre nicht alleine zurück in den Himmel. Wenn ich das Opfer nicht vollbringe und nicht fertig mache, wenn ich vorher aufhöre, dann gehe ich alleine in den Himmel zurück. Aber wenn ich es fertig mache, dann winkt mir Beute, viel Frucht, die Erlösten. Du und ich, wir dürfen dabei sein. Wir sind es, seine Frucht. Er stirbt, wird viel Frucht bringen, hat er vorher gesagt. Und dann sagt er, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wir sehen, niemand kann das Leben von ihm nehmen. Er herrscht souverän drüber, auch über diese Situation. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wird ihm nicht genommen, wird ihm nicht entrissen. Nein, er übergibt es ganz bewusst. Und das hat eine Wirkung auf den Hauptmann dann und auf das umstehende Volk. Sind tief beeindruckt auch von dieser Finsternis, die da geschehen ist. Ja. Jesus, der König, stirbt. Er geht zum Vater. menschliches Denken, früher, soweit ich mir früher Gedanken gemacht habe über das Leben von Jesus, war das immer offene Frage, das mit Kreuz und Tod und Leid von Jesus Christus nach diesem Leben der Wunder. Und ich möchte, dass das jeder da erinnern versteht, warum Jesus nicht ausgewichen ist, warum er genau bis zu diesem Punkt gegangen ist und das vollendet hat, sich nicht vorher einen Ausweg gesucht hat. Er hätte es können. 1000 Möglichkeiten hätte er gehabt, den Tod hinauszuzögern, ja überhaupt zu umgehen. Menschliche Möglichkeiten. Allein menschliche schon, ja. Er wusste rechtzeitig, dass man hinter ihm her ist, dass man ihn töten möchte. Er hätte ins Ausland gehen können. Er hätte in den Untergrund gehen können, haben andere auch gemacht. Er hätte Schmiergeld bezahlen können, ja. Er hätte vielleicht, ja, die Jünger aufrüsten können und noch mehr um sich sammeln und es darauf anlassen kommen. Nein, wir sehen keinen Widerstand zu der Stunde. Er beugt sich, er geht hinein in diese Karwoche, in das Leiden und Sterben. Ja. Dann hätte er nun, weiß ich, 1000 Möglichkeiten der übernatürlichen Art und Weise gehabt. War nicht er der, der den Sturm gestillt hat mit einem Wort? Hätte er nicht jetzt genau das Unrat machen können und Blitz und Donner herunter befehlen und es wäre geschehen? Oder ein Erdbeben, ein paar Stunden früher, dass dem Pilatus ein paar Steine auf den Kopf fallen. Oder ein Herzinfarkt vielleicht. Oder sonst was. Oder eine Legion Engel steht ihm zur Verfügung. Abrufbereit. Er braucht nur ein Wort sagen. Der Vater schickt sie ihm. Macht dem Spuck ein Ende. Engel, gegen die es bis heute keine Waffen gibt. Und. Aber das war nicht sein Ziel. Er sagt, ich bin in diese Stunde gekommen. Das ist mein Ziel. Jetzt ist der Punkt. Und er vollbringt es. Sein Ziel war, uns zu retten. Seht, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Genau diesen Auftrag, genau das hat er ausgeführt bis zum Ende und das war zuerst einmal bitter am Kreuz. Er ist hindurchgegangen durch diese Stunden der Gottverlassenheit, die uns sonst treffen würde. Er hat unsere Schuld aufs Kreuz hinaufgetragen. Der, der keine Sünde hatte, starb für die Sünden der ganzen Welt. Er hat nicht sich selber geschont. Um unseretwillen, das nenne Liebe. Liebe ohne Maß. Unendliche Liebe. Liebe ohne Maß. Das ist die Frage, welche Antwort gibst denn du? Welche Antwort geben wir? Welche Antwort hast du vielleicht schon gegeben? Was bewegt dein Herz? Willst du dein Leben dem König der Könige anvertrauen? Willst du es dem geben, der für die Sünden der Welt gestorben ist, der die Vergehen hinaufgetragen hat, den Schuldbrief ans Kreuz geheftet und durchgelöscht, weiß gemacht? Gib ihm die rechte Antwort. Gib ihm die rechte Antwort. Sag das rechte Wort. Ja. Paulus schreibt, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Versöhnung ist durch Jesus möglich. Preist den Herrn. Amen.